Und da waren es nur noch zwei. Zwei ungeschlagene Teams in der National Football League nach dieser Woche mit jeweils 4 Siegen und eben keiner Niederlage. Und eins davon ist der Hauptdarsteller dieses Podcasts. Könnte schlimmer sein, oder? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Brotherly Talk. Die Philadelphia Eagles sind nach dem 31-25 Auswärtssieg gegen die Tampa Bay Buccaneers 4-0. Endlich hat es mal wieder geklappt mit einem Sieg gegen die Bucks, ne? Vor allem für Jalen Hurts. Seitdem Hurts bei den Eagles startet, also seit 2021, hat er insgesamt 6-mal gegen die Tampa Bay Buccaneers gespielt und mit dem Spiel am Sonntag erst 2-mal gewonnen. Ja, und dieser Sieg am Sonntag war sicher auch keiner, der die Eagles-Fans 4 Viertel lang in absolute Ekstase versetzt hat, würde ich mal sagen. Wieder so ein Spiel mit zwei, ja, vielleicht wieder ganz unterschiedlichen Gesichtern und wieder ein Spiel, das ein paar richtig große und wichtige Fragen aufwirft bei den Eagles. Die wichtigste Frage gibt's allerdings wie immer hier bei uns zu Beginn des Podcasts und das Schöne ist, die wird auch immer sofort beantwortet, ohne Zweifel. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Ja, Flo, wie du dir vorstellen kannst und wie ihr da draußen wisst, sind ja die Tampa Bay Buccaneers mein großer Angstgegner, in Anführungszeichen. Von daher geht es mir hervorragend, endlich mal in Tampa, in Florida gewonnen zu haben. Das hat mich natürlich trotz aller Kopfschmerzen und der ein oder anderen Frage, die wir heute beantworten werden, natürlich extrem glücklich gemacht. Ich bin mittlerweile auch wieder in unserer Zeitzone, in unseren heimischen Gefilden angekommen, nach dem Wochenende auf der grünen Insel, wo ich ein bisschen Scouting für euch alle betrieben habe. Das war ja der Grund für das Spiel gegen die Vikings in ein paar Wochen. Und von daher kann ich nicht klagen. Flo, ich sehe schon, du hast dich passend, das könnt ihr leider nicht sehen, passend angezogen, nämlich in Irish Green, würde man es nennen.
Ja, ich wollte gerade fragen, ist die grüne Insel jetzt grün, weil sie die Philadelphia Eagles Insel ist seit dem vergangenen Wochenende?
Ja, wenn es danach ging, dann wäre sie wahrscheinlich eher die weiß-schwarz-gelbe Insel. Die ja. Steelers hatten ja ein Heimspiel dort und das hat man auch wirklich, wirklich gefühlt und gemerkt. Da können wir gleich sicherlich nochmal drüber sprechen. Aber von oben sah die Insel schon relativ grün aus, muss ich sagen.
Sehr schön, dann habe ich mich ja passend gekleidet heute in ja irgendwas zwischen Midnight Green. Doch, einigen wir uns auf Midnight Green, ist es schon. Ne? Aber erzähl, wie war es in Dublin? Die Kopfschmerzen sind jetzt nicht von... also ein paar Getränken zu viel?
Nein, also das sicherlich nicht. Wir haben auf jeden Fall, Grüße gehen raus an meine Dublin-Truppe, an Pascal, Nico und Dennis. Wir haben natürlich das ein oder andere Guinness getrunken. Es ist ja wirklich ganz faszinierend, dass in jedem von diesen uralten Pubs das Guinness ja anders schmeckt. Ich habe mir sagen lassen, ob das jetzt so gut ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber der Grund dafür, weil es ist wirklich so, der Grund dafür ist, dass die Pubs zum Teil ja mehrere hundert Jahre alt sind und wohl auch die Rohrleitungen, die in den Keller gehen, in die Guinness-Fässer. Und das sorgt wohl dafür, sagt man, dass das Guinness überall ein bisschen anders schmeckt. Und wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass alles gesund war und Alkohol tötet ja Keime oder so ähnlich. Wobei jetzt, ich glaube, die 5% eines Guinness wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber nein, das war sehr schön. Wir haben es nicht übertrieben natürlich. Wir waren ja da, um Football zu schauen und nicht um jeden Tag in einem Pub zu verbringen. Und das Gefühl, Flo, du kennst ja London sehr, sehr gut und die London Games. Du bist jetzt dann auch wieder da. Das ist tatsächlich, und das war auch der Grund, warum wir uns das mal anschauen wollten, bei dem ersten Dublin-Spiel, wie das da so ist, ob das genauso ist. Das war ganz, ganz anders. Also man muss es so ganz klar sagen, es ist weniger ein Spiel, in dem du jegliche Art von Trikot siehst. Die gibt es natürlich auch im Croke Park, aber ganz klar waren dort hauptsächlich Besucherinnen und Besucher aus den USA. Es gab natürlich wie überall ein paar Deutsche, ein paar Engländer. Du hast aber gemerkt, die Steelers haben extrem viele von ihren Season-Ticket-Holders aus Pennsylvania, es sind ja ähnlich wie die Eagles beide auch in Pennsylvania angesiedelt, von der East Coast rübergeflogen. Das ist ja relativ nah. Die fliegen ja nochmal eine Stunde weniger als bis nach London. Und ja, das hat man gemerkt. Also es waren wirklich sehr, sehr viele Steelers-Fans da und auch sehr, sehr viele Vikings-Fans. Man hat das ganze Stadion auch in Terrible Towels gesehen. Das habt ihr vielleicht am Fernseher auch sehen können. Es war nichtsdestotrotz immer so, wie das so ist, auch bei den London Games eine tolle Atmosphäre, Football is Family, man hat da mit jedem mal irgendwie ein Bier trinken können, quatschen können. Grüße gehen übrigens auch raus an die Steelers Germany, da habe ich nämlich ein paar von deren Mitgliedern in einem Pub getroffen, wir haben lange philosophiert, auch über die Steagles natürlich, ihr kennt ja alle die Geschichte, die Eagles und die Steelers waren ja auch mal für kurze Zeit ein Team, haben wir auch mal in einem der Philly Fun Facts ja beleuchtet, könnt ihr nochmal reinhören und von daher war es ein tolles Footballfest, aber ganz, ganz anders als die klassischen London Games.
Der Croke Park, also ganz in Steelers Hand, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe heute oder gestern bei Social Media einen Post von einem Tampa Bay Buccaneers Fan gesehen, charmante Überleitung, wo er sagt, erlaubt den Eagles-Fans nicht hier reinzukommen, das ganze Stadion ist grün. Da ja. musste ich ein bisschen schmunzeln. Also da gab es wohl ein Auswärtsspiel, das fest in Eagles Hand war und das nehmen wir doch gerne, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich den Post auch gesehen, ihr da draußen vielleicht zum Teil zumindest auch. Und ich habe auch dann mal drauf geachtet. Ich habe das Spiel auch nochmal extra, weil ich war ja in Dublin, konnte das Spiel also nicht live sehen. Ich habe am Schluss noch in einem Pub ein bisschen was sehen können. Ich habe es mir extra nochmal live, re-live angeschaut. Und das Stadion war ja wirklich absurd grün. Ne? Also das war schon klasse. Und wenn man gesehen hat, wie toll die Temperaturen waren, also weniger toll für die Spieler, auch da kommen wir sicherlich drauf zu sprechen, als für die Fans, die nochmal aus dem jetzt dann doch herbstlich werdenden Philadelphia noch ein bisschen Sonne tanken konnten. Also da muss man sagen, der Takeover ist auf jeden Fall gut gelungen.
Das auf jeden Fall. Du und ich habe ja Lions-Browns mit RTL gemacht, war unser frühes Spiel nach dem Dublin-Spiel dann und ich habe auch nichts mitbekommen. Also ich musste es auch im Nachgang mir anschauen, zwischendurch dann immer mal, wenn ich so eine Minute oder fühlt sich eher, ehrlich gesagt, immer nach einer Sekunde an, Zeit habe, dann habe ich mal drauf geguckt, wie viel steht es denn. Und als es dann nochmal eng wurde nach hinten raus, habe ich echt gedacht, uiuiui, hoffentlich haben sie einen langen Atem in dieser Hitze. Aber dazu kommen wir dann eben jetzt. Lass uns mal reingehen in dieses Spiel dieser 2-3-0 Teams, auf das sich die Eagles auf eine ganz besondere Art ja auch vorbereitet hatten, Tim. Rein in die Hitze von Tampa, gefühlte Temperaturen von, ich glaube, über 100 Grad Fahrenheit waren es tatsächlich. Also irgendwie knapp 40 Grad Celsius oder so. Und dafür hatten die Spieler der Eagles unter der Woche gleich mehrere Saunagänge in den Trainingsplan integriert. Ja, eine gute Vorbereitung ist eben alles, ne? Und sie waren gut vorbereitet, Tim. Mussten sie auch sein, denn, und darüber möchte ich mit dir gleich zu Beginn sprechen, es gab ja unter anderem den Ausfall von Pass-Rusher Nolan Smith zu kompensieren. Der ist auf IR mit einer Trizepsverletzung. Ich habe da noch mal reingeschaut. Der wird also erstmal noch 3 weitere Wochen fehlen. Ist ja immer so, wenn du auf IR bist, dann mindestens 4 Wochen. Ist übrigens derselbe Trizeps, der ja schon mal Ärger gemacht hat und an dem sich Nolan Smith hat operieren lassen im Frühjahr nach dem Super Bowl-Sieg gegen die Chiefs. Dazu noch Cornerback Adoree Jackson raus, über den wir uns viel beschwert haben, der sich aber auch so ein bisschen, und du hast das angesprochen, so ein bisschen rehabilitiert und verbessert hat, vor allem letzte Woche gegen die Rams. Kelee Ringo dafür drin. Defensiv, also die Eagles ganz schön geschwächt in dieses Matchup mit den Bucks reingegangen erstmal, ne?
Ja, am Ende wollte vielleicht auch Nolan Smith ein bisschen zu viel nach seiner Verletzung und hat wieder zu früh angefangen. Im Nachgang ist man immer schlauer, jetzt hat er sich wieder an der gleichen Stelle verletzt. Aber ich versuche es positiv zu sehen. Die Eagles stehen 4-0. Du bist absolut auf Playoff-Kurs. Das Standing in der NFC East steht ja auch sehr gut aus. Deswegen gib lieber, und vielleicht war das auch einer der Gründe, vielleicht hätte man auch in den Playoffs ihn nochmal irgendwie durchspielen lassen. Er hat ja im Super Bowl auch mit der Verletzung gespielt, was ja komplett verrückt war. Und gönnt ihm jetzt, glaube ich, einfach mal einen Monat Pause. Wir hoffen mal alle, dass es bei dem Monat bleibt und auch, dass Adoree Jackson dann wieder zurückkommt. Und ich glaube, jetzt es ist eine sehr komfortable Situation, in der die Eagles gerade sind, von ihrem Standing her, sodass wir jetzt hoffen können, dass die beiden dann gesund auch wieder zurückkommen. Aber, und das führt uns ja dann auch schon zum Spiel, über den Pass-Rush wird sicherlich zu sprechen sein und ein Nolan Smith hätte vielleicht dann nochmal an der anderen Stelle vielleicht die Edge geben können.
Das auf jeden Fall. Ich möchte da trotzdem nochmal kurz bleiben beim Stichwort Verletzung. Es wird ja nicht besser mit den Verletzungen, vor allem eben auf der Edge-Rusher Position. Diese Nachricht ist noch recht frisch für uns. Am Dienstagnachmittag heute zeichnen wir auf. Ogbo Okoronkwo hat sich im Spiel gegen die Bucks wohl den Trizeps gerissen und wird wohl ebenfalls auf IR gehen müssen und fällt wahrscheinlich sogar für den Rest der Saison aus. Ruft Howie Roseman jetzt Brandon Graham an? Was meinst du?
Das glaube ich eigentlich nicht. Der ist ja auch wirklich leider, oder was heißt leider, er ist ja durch die vielen Saisons bei den Eagles schon körperlich sehr zerschunden und hat sich ja auch nochmal reingequält, auch wieder in den Super Bowl dann noch, um dort nochmal aufzulaufen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass er nochmal zurückkommt, aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass die Eagles vielleicht nochmal mit Trades aktiv werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade auf der Edge. Jetzt wird natürlich fabuliert mit Hendrickson, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen und wenn dann vielleicht nur bis zum Ende der Saison, weil die Eagles können den nicht bezahlen, den guten Mann. Von daher.
Na gut, aber wenn das Fenster offen ist, musst du vielleicht auch so reagieren, ne?
Ja, hundertprozentig. Also ich hätte nichts dagegen. Also als langfristig kann ich mir nicht vorstellen, dass die Eagles sich einen absoluten Star-Pass-Rusher holen, der einen längerfristigen Vertrag hat. Was kannst du nicht abbilden? Es sei denn natürlich, Howie Houdini schmeißt dann wieder die Salary-Magic an. Ist ja nicht auszuschließen, dass er vielleicht ein bisschen jongliert wird. Aber natürlich willst du nicht irgendwann wie die Saints das böse Erwachen kriegen und dann komplett in der Dead-Cap-Hölle sein. Also von daher, ich glaube schon, dass die Eagles in den nächsten Tagen oder Wochen nochmal auf der Edge aktiv werden könnten, da das doch vielleicht dann für einen avisierten, die Eagles haben ganz klar das Super Bowl Window, für einen avisierten Super Bowl Run vielleicht ein bisschen zu dünn gerade besetzt ist aufgrund der Verletzung.
Noch zwei wichtige Namen zum Thema Verletzung, Lane Johnson und Tyler Steen verletzt gegen die Bucks. Matt Pryor ist eingesprungen auf Right Tackle, Steen kam dann in Halbzeit 2 ja auch zurück. Ja, und Lane Johnson hat sich bei einem Play an der Schulter verletzt, über das ich hier im Podcast nicht mehr sprechen darf. Mache ich dann auch nicht.
Deswegen dürfte am Schluss auch Saquon Barkley seinen wunderbaren um den Tuschbusch Herumlauf machen.
Du hast es gesagt.
Ich hab's gesagt. Ja. Ich glaube, der Tuschbusch ist diese Woche ja sowieso auch kein Diskussionsthema in den amerikanischen Medien.
Ist der Tuschbusch jetzt der Voldemort dieses Podcasts?
Vielleicht, ja, der, den man nicht nennen darf. Es könnte sein. Das darf es auf keinen Fall sein. Nur die Diskussion um den Tuschbusch, weil den Tuschbusch selber, den Brotherly Schaff, den lieben wir ja alle. Von daher, über den wollen wir noch ganz oft sprechen, hoffe ich mal. Aber vielleicht kurz Spaß beiseite. Ein Thema merken wir uns mal bitte, und das ist die Verletzung von Dickerson und von Steen, weil das kann sicherlich auch eine Auswirkung gehabt haben auf das, was wir in Halbzeit 2 gesehen haben.
Johnson.
Den sowieso, aber on top ja noch Dickerson und Steen. Dickerson ja auch schon letzte Woche sehr angeschlagen, nicht genau. So solide, wie wir das von ihm kennen. Also es sind schon mal 3 von 5 massiv lediert und das merkt man am Ende im Passing-Game, aber darauf können wir später noch ausführlich eingehen.
Ja, über den Boden hast du ja in der zweiten Halbzeit auch nichts auf die Reihe gekriegt. Also das.
Ja, aber Flo, dann greifen wir dann doch schon mal vorweg. Aber ich meine, das ist dieselbe Diskussion. Was heißt Diskussion? Dasselbe Thema hatten wir jetzt ja auch letzte Woche, ne? Und wenn halt jeder weiß, dass halt über den Pass nichts kommt, dann stellst du halt die Box zu und dann kann auch ein Saquon Barkley, der finde ich dann aber doch dann auch noch einige Läufe gemacht hat, irgendwie zu 5, 6, 7 Yards. Das ist dann halt sehr berechenbar. Also ich finde, das kann man schon erklären, aber wir kommen ja später auch nochmal drauf.
Komm, dann fangen wir da an, wo es sinnhaft ist, nämlich vorne. Gleich im ersten Drive dieses Spiels bestätigt sich so ein bisschen das, was wir letzte Woche hier im Podcast schon rausgearbeitet haben. Die Eagles sind vielleicht das kompletteste Team der Liga. Ein Team, das in allen 3 Phasen Big Plays kreieren kann. In diesem Fall sorgt die Punt Return Unit nämlich bei 4. und 5 der Bucks dafür, dass die Eagles ja so richtig gut reinfliegen in dieses Spiel. Ne? Geblockter Punt von Tight End Cameron Latu. Übrigens nicht verwandt und verschwägert, ich habe geguckt, mit Layatu Latu von den Colts. Sidney Brown mit dem Scoop and Score für die 6-0-Führung. Tim, voll ungewöhnlicher Block eigentlich, ne? Denn Latu kam ja durch die Mitte, also durch das sogenannte A-Gap und eben nicht von außen durch. Und an dieser Stelle jetzt einfach auch mal Kudos an Michael Clay, Special Teams Coordinator der Eagles. Heißer Start im heißen Temper, habe ich mir aufgeschrieben.
Das ist natürlich, könnte auch direkt ein Folgentitel werden. Finde ich hervorragend lyrisch. Ich glaube, mit diesem Play hat sich Cameron Latu erstmal auch den festen Kaderplatz gesichert. Das war wirklich bockstark, wie er das gemacht hat. Und genau so Leute brauchst du in den Special Teams, die sich darüber empfehlen mit wirklich auch Special Plays. Und besser hätte das Spiel nicht losgehen können.
Michael Clay übrigens in der 5. Saison bei den Eagles und macht da offensichtlich einen sehr guten Job in den letzten Wochen. Auf Seiten der Bucks, Chris Godwin ist zurück, Mike Evans ja raus. Aber die Bucks haben ja auch noch Rookie-Wide Receiver Emeka Ebuka, über den sprechen wir heute auch noch, der gut in die Saison gestartet ist.
Übrigens. Auf jeden Fall.
Also eine kleine Überraschung, finde ich, so unter den Rookies. Nützt aber erstmal nichts aus Sicht der Buccaneers. Die Eagles haben nämlich 2 richtig gute Cornerbacks mit Quinion Mitchell und Cooper DeJean. Tim, ich meine, wir haben die beiden ja schon genug gelobt hier im Podcast. Aber ich finde, einen Punkt haben wir noch so ein bisschen vernachlässigt und der kristallisiert sich immer mehr heraus. Du siehst in diesem Jahr nochmal, dass die beiden einen wahnsinnig großen Schritt nach vorne gemacht haben. Und ich finde so, aus 2 Rookies sind in Jahr 2 für mich der richtige Stars dieses Teams, dieser Liga geworden. Vielleicht das beste Corner-Duo der Liga. Nur ein paar Zahlen zu Quinion Mitchell von mir, ganz kurz. Der hat 72 Snaps gespielt in diesem Matchup. Hatte 9 Targets, nur 2 Catches und insgesamt 6 Yards zugelassen. 5 Pass-Breakups. Absoluter Superstar, Cooper DeJean aber auch.
Ja, also ich glaube, Quinion Mitchell ist ganz klar auf All-Pro-Kurs. Ich fand auch das Schöne, wenn man sich das Spiel nochmal im Real-Life anschaut, du kennst das Ergebnis, du kannst dich auf viel mehr Kleinigkeiten konzentrieren. Ich muss sagen, für den Podcast ist es eigentlich ein Segen, wenn man sich das Spiel nochmal im Real-Life angucken
das
kann.
Das stimmt.
Und Cooper DeJean, aber auch... auch wie du es gesagt hast, Quinion Mitchell waren so auffällig. Cooper DeJean auch mit überragenden Tackles. Das war schon extrem stark und wäre natürlich auch wieder absoluter All-Pro-Niveau ist. Vielleicht sogar Defensive Player of the Year ist einfach Sackborn. Also was der da wegräumt, auch in den Blitzes, wenn sie mal kamen, das war schon extrem stark. Weil eben halt auch der Pass Rush nicht wirklich da war, musste halt auch dann viel geblitzt werden. Und auch Mukuba fand ich wieder ganz gut. Ich meine, Campbell und Mukuba, beide auch wieder gute Spiele, aber haben natürlich auch dann echt einen groben Schnitzer gemacht bei einem langen Touchdown, wo sie sich ein bisschen gegenseitig genau im Weg standen. Aber das muss man schon sagen, wie du es gerade so schön gesagt hast. Also und da hat man übrigens auch vielleicht, wenn ihr euch das Spiel nochmal auch im Real Life anschaut, gemerkt, bei jedem Tackle von Cooper DeJean das komplette Stadion Das war schon sehr cool und also kann man nur sagen, Hut ab, Howie Roseman, da hat das Scouting vor dem Draft wieder hervorragend funktioniert. Auch in diesem Jahr, wie wir ja wissen.
Auch in diesem Jahr. Es ist ja gerade wieder so ein bisschen Trend, oder was heißt wieder, es ist ja gerade so ein bisschen Trend auf gute Szenen, die Eagles machen das auch, auf ihrem Insta-Handle, nochmal zu verweisen, in Slow-Mo mit irgendwie einer Mucke drauf. Es gibt gleich ein Play von Cooper DeJean, das würde ich euch sehr ans Herz legen. Guckt euch das nochmal in Ruhe an und hört euren Lieblingssong dazu. Ihr werdet es genießen, weil das ist einfach Textbook-Cornerback-Play. Kurz Geduld, dann gleich zu diesem Play. Die Bucks müssen wieder punten. Hurts in seinem ersten Drive und dieser Drive gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Gutes Play-Calling auch von Kevin Petrullo gegen so eine Blitz-Heavy-Defense von Todd Bowles. Ne? Saquon Barkley ist involviert. AJ Dillon mit einem guten Lauf, der hat auch ein bisschen mehr Volumen bekommen. Pässe auf Dallas Goedert und Devontae Smith und auch auf AJ Brown, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Langer Lauf von Jalen Hurts und dann so ein 3-Yard-Pitch-Pass auf Dallas Goedert. 14-0 für die Eagles. Zählt der jetzt als Touchdown-Pass für Jalen Hurts? Ist ja ein Thema dieses Jahr, ne? Dieser gepitchte Ball. Ist es schon, oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe auch nochmal nachgeschaut. Der und danach hatten wir nochmal so ein Ding.
Haben die andere beide, Seite dann, genau.
Ganz genau. Ja. Haben beide als Pass-Touchdown gezählt. Ich meine, de facto war es auch ein Pass, ob das Ding jetzt über die Schulter wirfst oder irgendwie aus dem Handgelenk, ist ja auch egal. Grüße gehen raus an Kollegen Mahomes, der gefühlt auch aus jedem Winkel schon mal einen Touchdown-Pass geworfen hat. Ich gebe dir 100% recht. Also in Summe, um das vielleicht vorwegzunehmen, hat mir die gesamte erste Halbzeit offensiv wirklich gut gefallen. Absolut. Ich fand, es war eine schöne Varianz zwischen Lauf- und Passspiel. Du hast gesagt, Petrullo hat auch ein paar kreative Calls gecallt. Wenngleich natürlich, jetzt ihr könnt es überall nachlesen, viele sagen, ja, das ist eigentlich Sirianni, der callt, aber wie auch immer. Also auf so eine Diskussion, keine Ahnung, braucht man eigentlich im Zweifelsfall gar nicht eingehen. OC ist Kevin Petrullo. Und ich fand wirklich, man hat eine Reaktion gesehen. Ich fand, es war eine wirklich gute erste Halbzeit in der Offense. Was in der zweiten Halbzeit ist, also ich habe mir ein paar vermeintliche Gründe beiseite gelegt, auf die wir später zu sprechen können. Ich fand die erste Halbzeit wirklich, wirklich stark.
War sie wirklich, vor allem, weil die Defense mal wieder auch richtig gut aussieht. Quinion Mitchell mit ein paar starken Tackles. Keely Ringo, wir haben das gesagt, der musste Adoree Jackson ja ersetzen. Der bekommt zu Beginn so ein paar Stiff Arms von Running Back Bucky Irving, ne? Aber zu seiner Ehrenrettung muss man auch mal sagen, ich fand das ganz gut. Keely Ringo war immer sehr schnell dran am Ballträger, also zumindest das. Und dann haben die Eagles ja vor allem im letzten Jahr schon gezeigt, hey, wenn du einen Missed Tackle hast, dann sind Nummer 2 und 3, also so Next Man Up mäßig, sind dann da, um den balltragenden Spieler dann eben zu Boden zu bringen. Das ist immer noch ein Teamsport und das funktioniert da sehr, sehr gut. Und dann, Tim, ein Thema, das ich leider schon wieder aufmachen muss. Langsam wird's komisch mit den Taunting Calls in der NFL. Cooper DeJean mit so einem super Tackle gegen Running Back Rashad White. Und dann gibt's die Flagge, weil DeJean einen Schritt über ihn rüber macht. Hast du es verstanden oder schaue ich da zu sehr durch die Midnight-grüne Brille?
Grundsätzlich ist es eine, wie du schon sagst, gerade eine große Diskussion der NFL, die ja dann auf Social Media auch immer abgekürzt wird als No-Fun-League-NFL, dass einfach permanent Flaggen wegen Taunting geschmissen werden. Ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, da sind wir uns einig, das ist unnötig von den Refs, es war jetzt nicht so krass. Es ist aber natürlich auch so eine Anlehnung, vielleicht kennen es manche von euch da draußen, Allen Iverson hat früher ja auch sowas mal gemacht. Wo du dann quasi so über den drüber steigst und natürlich dann flexst. ich fand, das war eine flüssige Bewegung sozusagen. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Kupertaschin extra da hingegangen ist, um nochmal über ihn drüber zu laufen. Also ich finde, das war aus diesem Grund, weil er eben noch in der Bewegung drin war, unnötig, diese Flagge. Aber ja, da muss ich die NFL was überlegen. Und bevor wir das vergessen, die Gefahr ist ja sonst gegeben durchaus. Was ein großes Problem der Eagles ist, und das müssen sie unbedingt zeitnah in den Griff kriegen, sie kassieren absurd viele Flaggen.
Undiszipliniertheiten.
Genau, sei es wegen sowas oder wegen anderen Geschichten, wegen Holding, wegen Roughing the Passer.
Roughing the Passer haben wir in diesem Spiel ein paar Mal. Ja. Das ist auch diskutabel, aber die sind echt unnötig.
Ja, genau. Und dieses, also das, es hat, die Saison hat ja angefangen mit Unsportsmanlike Conduct, wir haben es alle gesehen von Kader. Also die Flaggen, noch ist das offensichtlich, können die Eagles das kompensieren durch ihre super drei Phasen über Offense, Defense und Special Teams, aber das sind zu viele Flaggen und das müssen sich vor den dann irgendwann mal kommenden Playoffs mal ganz schnell abgewöhnen, weil damit schneidest du dir wirklich ins eigene Fleisch.
Ja, weil so eine Flagge eben auch so etwas wie Momentum-Switches hervorruft und das hatten wir in diesem Spiel auch ein paar Mal. Das ist nach hinten raus richtig eng geworden, auch wegen dieser angesprochenen Undiszipliniertheiten. Diese Flagge gibt den Bucks und Baker Mayfield tatsächlich, übrigens Mayfield spielt eine richtig gute Saison, so ganz neues Selbstvertrauen, hatte ich das Gefühl. Ein bisschen zu viel allerdings, denn im nächsten Play kommen die Buccaneers mit so einer Trickery, mit so einem Trick-Play um die Ecke, so ein Flea-Flicker, der gepickt wird von Cooper DeJean, dachten zumindest alle. DeJean hat den Ball allerdings gedroppt. Leider, trotzdem Tim, hier auch nochmal, die Art, wie er mit der Interception umgeht, beim Return nämlich, guck's dir nochmal an, mit einer Supervision und einer Ruhe, die du so echt nur bei Spielern siehst, die schon seit Jahren in der Liga sind, richtig, richtig stark. Nicht so stark und auch nicht im Stil eines Veterans benimmt sich da übrigens Quinion Mitchell nach dem Play. Trash-Talk mit Baker Mayfield. Dann gab es einen Griff ins Face Mask, Stichwort Undiszipliniertheiten von Offensive Tackle Tristan Wirfs. Ist übrigens sehr mutig, der ist ein sehr starker Mensch.
Ja.
Ja, und dann so Rudelbildung und ein Personal Foul eben gegen Quinion Mitchell. Und das kehrt dieses Play mal heftig um. Und da haben wir diesen Momentum-Swing, ne? Denn anstelle von Ballbesitz für Philly auf der gegnerischen 35 haben die Bucks jetzt den Ball auf der 30 der Eagles. Da verlierst du den Ballbesitz, Tim, und durch eine Undiszipliniertheit insgesamt über 60 Yards. Gut, der Catch ist der Catch, ne? Aber der Rest ist dann eben das, was es ist, über 60 Yards. Das macht schon was aus.
Ja, das ist so. Ich meine, das einzige Gute, was mir jetzt daran gefallen hat, diese Szene, die du eben gerade angesprochen hast, dass Quinion Mitchell gegen jemand, der wahrscheinlich doppelt so viel und wahrscheinlich wiegt wie er und doppelt so stark ist wie er, nichts gefallen lässt. Und da sieht man schon seine Attitude, die sich jetzt im zweiten Jahr schon rausgebildet hat. Sehr, sehr selbstbewusst. Das musst du ja als Corner sein. Da wirklich auch als Leader voranzugehen. Wie gesagt, ich will jetzt diese Strafe oder dieses Face Mask Thema nicht irgendwie schönreden. Ganz im Gegenteil. Das sollte man natürlich schon bleiben lassen, weil du mit deinem Team schadest. Aber die Attitude, die du bei Quinion Mitchell sehen kannst, dass er mittlerweile absolut sowas von in der NFL angekommen ist und auch einer der Leader dieses Teams ist in seinem jungen Alter, das gefällt mir grundsätzlich gut.
Die Defense gefällt uns auch weiterhin ganz gut. Fangio lässt wieder recht viel blitzen, mit Erfolg nur ein Field Goal zum 14-3. Erstes Quarter ist dann schon vorbei und ein guter Start für die Eagles. So. Dann zwei Drives, die jeweils keinen zählbaren Erfolg bringen. Dafür aber der nächste Eagles-Ballbesitz. Gute Bälle auf Goddard, auf Calcaterra. Die Tight Ends werden weiter involviert, finde ich gut, in die Play-Selection von Kevin Petullo. Und Devontae Smith, der allerdings insgesamt auf nur zwei Catches kommt für insgesamt, ich glaube, irgendwie knapp 30 Yards, Tim, in diesem Spiel, bringt die Eagles dann in die Red Zone. Und die Chance nutzt Jalen Hurts sofort. Wieder so ein Pitch-Play auf Goddard, Touchdown 21-3. Ist schon frech, dass du dann über die andere Seite gehst, ne?
Ja, absolut. Also, ich meine, dieses Thema, wie viele Targets kriegen Smith und wie viele Targets kriegen AJ Brown, wenn du das Gesamte so wunderbar verteilst, wie wir das hier in der ersten Halbzeit gesehen haben, über Barkley, über Smith, über Goddard, über Calcaterra, der eine Rolle gespielt hat, dann ist das einfach für den Gegner unfassbar schwer ausrechenbar und mir hat das, wie gesagt, die erste Halbzeit sehr, sehr gut gefallen. In der zweiten Halbzeit war das dann, wie gesagt, da kommen wir dann gleich drauf, war das dann nicht mehr ganz so erfreulich, aber grundsätzlich die Bälle so schön zu verteilen, wenn du so einen Roster hast wie die Eagles, das dann eben auch zu tun, das finde ich überragend, weil du lässt dem Gegner dann wirklich kaum Raum zum Atmen oder zum dich analysieren, weil dann kann der irgendjemanden wie, keine Ahnung, AJ Brown oder Smith doublen, ja okay, F it, dann kriegt halt Goddard den Ball und wenn Goddard irgendwie dann gedoppelt wird, dann kriegt irgendwie Kekatera den Ball.
Ja.
Also das gefällt mir sehr gut.
Behalt das mal im Kopf, da möchte ich gerne gleich im Zuge der AJ Brown-Diskussion mit dir nochmal hin, weil da haben wir einen sehr ähnlichen Gedankengang an dieser Stelle. Ich möchte nur noch einmal dieses Textbook-Play von Cooper DeJean ansprechen. Das kommt nämlich im nächsten Drive der Bucks. Die Defense hält wieder, weil Cooper DeJean eben so ein Pass-Breakup hat gegen Emeka Ibuka. Ey, guckt euch das Play nochmal an. Also wenn ihr Freundinnen und Freunde von wirklich Textbook-Cornerback-Play seid, überragend verteidigt. Also die ganze Bewegung, der Fluss, die Art, wie er den Ball verteidigt und dann auch den Tackle macht, das ist einfach überragend gemacht. Also wirklich, wirklich sehr stark. So, und dann bewegt Jalen Hurts seine Offense wieder gut. Vor allem das Quick-Passing-Game funktioniert ja. Ne? John Metchie ist da irgendwie auch noch ein Thema. Der bekommt ein paar Catches. AJ Brown bekommt seinen ersten Ball bei so einem Quick-Turnaround für -2 Yards. So, und dann kein Raumgewinn und eben auch keine gute Laune. Bei, und ich sag's jetzt einfach so, wie es ist, dem aktuellen Sorgenkind der Philadelphia Eagles, schüttelt auch direkt den Kopf nach dem Play. Tim, lass uns die AJ Brown-Diskussion mal jetzt aufmachen. Ich fasse noch mal kurz zusammen für euch alle. AJ Brown, einer der besten Wide Receiver der Liga, wieder kein Faktor in diesem Spiel. Hatte immerhin die meisten Targets von allen Receivern, trotzdem nur 2 Catches für insgesamt 7 einigermaßen mickrige Yards. Wieder einmal ein Spiel, in dem die Eagles sein Potenzial irgendwie nicht ausschöpfen können, wollen, was weiß ich. Und im Anschluss dann dieser Tweet, den ihr wahrscheinlich alle gelesen habt, der so ein bisschen Richtung Abschied interpretiert werden könnte. Ja, gefundenes Fressen für die Medien natürlich und ein bisschen auch für den Brotherly Talk, geben wir zu. Also Tim, was ist los mit AJ Brown und will er weg aus Philadelphia?
Also, dass er weg will, soweit würde ich noch nicht gehen. Du hast ja gesagt, der Tweet war ein bisschen kryptisch. Wir haben kryptische Tweets, sind wir von ihm schon gewohnt, auch aus der letzten Saison. Da gab es eine ganze Menge davon, ob das jetzt irgendwas dann auch war mit an der Sideline ein Buch lesen oder ähnliche Themen. Also AJ Brown ist ja ein sehr extrovertierter Typ und er braucht das scheinbar auch. Vielleicht braucht er auch ein bisschen die Aufmerksamkeit. Ich glaube, am Ende des Tages hat er das ja auch am Ende der letzten Saison gesagt. Grundsätzlich ist das Thema Football einfach ein Mannschaftsspiel und ihm geht es darum, er will eben halt Ringe gewinnen und die Vince Lombardi Trophy gewinnen. Dass du natürlich nach so einem Spiel als absoluter Superstar-Receiver irgendwie frustriert bist, wenn du eben halt nur 2 Catches hast, ich glaube, das ist komplett nachvollziehbar. Ich glaube, über den Charakter von AJ Brown braucht man wahrscheinlich nach der letzten Saison nicht mehr zu diskutieren. Ich denke, er ist ein absoluter Teamplayer, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das hat er letzte Saison bewiesen, da gab es ja auch ein paar Situationen, wo das so lief. Er ist hoch angesehen im Team. Er hat die Targets bekommen. Das war übrigens auch das Play, was du gerade angesprochen hast, wo er für -2 Yards am Ende die Reception bekommen hat, wo sich Tyler Steen verletzt hat.
Genau.
Die Targets, die er bekommen hat, das waren auch keine einfachen Würfe von Jalen Hurts, wo er ihn ja auch bewusst gesucht hat, teilweise auch ja bei sehr langen Passversuchen. Es ist nicht so, dass er ignoriert wird. Gerade in diesem Spiel wurde das nicht. Von daher denke ich, man sollte dieses ganze Thema entspannt sehen. Ich glaube, natürlich ist er frustriert. Es wäre auch schlimm, wenn er es nicht wäre bei zwei Catches. Am Ende haben die Eagles aber wieder gewonnen. Du hast gesagt, es sind eins von nur 2 Teams, die 4-0 stehen. Sie brauchen AJ Brown. Sie brauchen auch diese Flexibilität, die wir eben gerade schon angedeutet haben, über die ganzen Waffen, die es da eben in der Offense auch im Passspiel gibt. Von daher sehe ich das Thema relativ entspannt. Das ist der Preis, den du bezahlst, wenn du so einen extrovertierten Superstar-Receiver hast. Dann ist der natürlich nicht gerade amused, wenn er eben halt nur 2 Catches hat. Wie siehst du es?
Ja, darf er auch sein. Ich möchte nochmal das ansprechen, was du gerade schon aufgemacht hast. Bin ich dir total dankbar. Also Stichwort viele Receiver. Ich habe so in dem Zuge gedacht, hat er schematisch bei Petullo vielleicht auch eine neue oder eine bisschen anders interpretierte Rolle dieses Jahr? Ne, wir haben ja viele so Contested Catches gesehen letztes Jahr. Vielleicht dieses Jahr mehr Quick Passing Game bei den Eagles, wo er eben nicht so eine große, vordergründige Rolle spielt. Ich habe so unweigerlich also wir hatten bei RTL das Chiefs-Ravens-Spiel und da hatte Mahomes, ich glaube, schon irgendwie im 3. Viertel oder so Pässe zu 7 unterschiedlichen Receivern. Und 4 Touchdown-Pässe, glaube ich, zu 4 unterschiedlichen Receivern. So, also ist das ein bisschen das, was AJ Brown auch akzeptieren muss? Vielleicht eine andere, sehr, sehr wichtige, aber trotzdem untergeordnetere Rolle im Stichwort, also in diesem Passing-Game, kann das sein?
Ich glaube, solange es erfolgreich ist, unbedingt. Ich meine, das ist ja eine große Stärke, wenn du das so verteilen kannst und vielleicht auch dein Playbook jetzt für bestimmte Routen auch von Brown nicht so weit aufmachen musst. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass in den entscheidenden Spielen, so war es ja auch in den Playoffs letztes Jahr so, AJ Brown wieder ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein wird.
Sehr gut.
Und dann, ja, musst du das vielleicht jetzt in diesen Spielen gar nicht machen und verteilst dann lieber ein bisschen. Solange es funktioniert und solange auch die Touchdowns erzielt werden, finde ich das absolut in Ordnung.
Er bekommt seinen Moment und ich habe in der Rich Eisen Show ein Zitat gesehen, was ich gerne hier preisgeben möchte. Da sagt Rich Eisen zu diesem Thema, an irgendeinem Punkt in dieser Saison wird AJ Brown sein Spiel haben. Und für alle, die seinen Tweet jetzt nochmal in die Richtung von irgendwelchen Trade-Spekulationen und so lenken wollen, und da zitiere ich Rich Eisen nochmal gerne, die Abkürzung GTFOH steht für Get the Fuck Out of Here. Ich habe nur zitiert. Ne? So, weiter zum Spiel gegen die Bucks. Two-Minute-Drive für die Eagles. Es reicht am Ende für ein Field-Goal von Jake Elliott. Jake the Make, ey, der liefert einfach ab diese Saison, hoffentlich weiter so. Dann steht es 24-3.
Die ja, Bucks, und ganz wichtig, weil ich weiß nicht, ob wir nachher sonst nochmal drüber gestolpert werden, gewähren. Und das ist natürlich für mich etwas, was hier an dieser Stelle unbedingt erwähnt werden muss. Hm. In diesem Spiel hat Jake the Make, Jake Elliott, sein 200. Karriere-Field-Goal geschossen.
Das ist und glatt an mir vorbeigegangen, das gibt's
ja
doch nicht.
Ja, siehst du mal, an mir geht sowas natürlich nicht vorbei. Und dementsprechend großer Shoutout an Jake Elliott und herzlichen Glückwunsch zu 200 Karriere-Field-Goals für einen der Captains der Philadelphia Eagles.
Folgt er dir eigentlich bei Instagram?
Nee, noch nicht, aber das muss er auch nicht. Also es reicht ja, wenn ich ihm folge.
Langsam, ey. Ja. So viel Lobhudelei hier. So. Die Bucks bekommen
hat er sich aber
Ball
verdient.
Ja, voll, voll. Die bekommen den Ball ja nochmal, ne? Mit einer Minute auf der Uhr. Und da möchte ich mit dir ganz kurz noch über ein Play reden von Jahard Campbell, nämlich, indem er aus Drittem und Eins mit einem richtig starken Tackle gegen Bucky Irving, der blieb auch liegen kurz, das sah nicht so gut aus für einen Moment, eigentlich einen Vierten und Lang für die Buccaneers kreiert. Leider gibt es hier aber auch eine Flagge gegen Jalen Carter, nämlich. Roughing the Passer. Also bei dem Ding, Tim, da habe ich so gedacht, ja, also, okay, der geht Richtung Helm mit dem Arm, aber ich hatte das Gefühl, Jalen Carter hört vor dem Kontakt schon so auf zu spielen. Dann kannst du das doch nicht noch callen. Also, wie hast du diese Situation gesehen?
Ich glaube, das ist eine Konsequenz von Jalen Carters Verhaltensweisen in den letzten Wochen.
Dass er schneller eine Flagge kriegt, meinst
ja,
du?
Ja, ich glaube, er ist jetzt einfach natürlich verstärkt im Fokus der Referees. Es gibt ja auch diese berühmte Szene, die sogar im Trainingscenter, im Novacare-Komplex der Eagles ja auch, habt ihr bestimmt alle gesehen, auf einem Banner abgebildet ist, wo er dann im Super Bowl Mahomes quasi so mit der flachen Hand im Gesicht trifft. Ich meine, das hat logischerweise die ganze Liga gesehen und vor allem natürlich auch, dass es entsprechend gefeiert wurde. Also ich glaube, da muss jetzt Jalen Carter durch, dass er im Fokus ist. Hat er sich eingeprockt und im schlechtesten Sinne erarbeitet in den letzten Wochen. Und dann kriegst du sowas mal. Ich bin bei dir, ich hätte es jetzt auch nicht zwingend geworfen, aber das ist die Konsequenz.
Und dann bei Drittem und Vier an der 50 ungefähr und noch 8 Sekunden auf der Uhr sehen wir eine Formation, die man auch nicht jeden Tag sieht.
In der ja, überragend.
Ja, die Eagles verteidigen nämlich nur tief bei diesem Play und stellen sich mit, Achtung, 0 Defensive Linemen auf. Mit Erfolg, der passt nämlich unverständlich. Hast du sowas schon mal gesehen? Ich nicht.
Nee, und die Kommentatoren, Fox war es, glaube ich, haben es auch noch nie gesehen. Also das war für viele etwas ganz Neuartiges und sensationell und es hat funktioniert. Also da muss man auch sagen, Vic Fangio ist immer wieder für eine Überraschung gut.
Und sensationell ist auch das, was die Buccaneers danach zeigen, Stichwort Special Teams. Und da wirst du selbst sagen, ey, Hut ab, ein 65-Yard-Field-Goal und ab in die Halbzeit mit 201 zu 99 Total Yards für die Eagles und einer 24-6 Führung. Aber fand ich dann durch dieses Field Goal so ein bisschen Momentum vielleicht auch für die Bucks, oder?
Ja, also es geht auf jeden Fall natürlich mit einer etwas besseren Stimmung in die Halbzeit rein, weil es war ja immer noch 6 zu 24, was nicht unbedingt gut war. Und wie du schon gesagt hast, McLaughlin ist einfach ein überragender Kicker, der hat danach ja nochmal eins über, ich glaube, 58 Yards gemacht.
58, ja.
Also großartig muss man seinen Hut vorziehen, das auch Outdoor nicht in irgendwie in so einer Halle, also das hat er schon stark gemacht. Ja, zur Halbzeit sah immer noch alles wirklich sehr, sehr gut aus. Die Eagles haben das Spiel im Griff gehabt, haben das, haben wir gerade schon gesagt, in allen drei Phasen des Spiels haben wir die Bucks beherrscht gesehen. Das sah wirklich gut aus. Es gab keinen Grund anzunehmen, dass die zweite Halbzeit irgendwie noch eng werden könnte.
Ja, aber die zweite Halbzeit wird dann total zäh und ist eigentlich auch für mich so schnell erzählt, will man es mal zusammenfassen. Ich fand so, Todd Bowles hat einen offensichtlich guten Job mit Adjustments gemacht in der Halbzeit und die Eagles, die haben ja offensiv gar nichts mehr bewegen können, also wirklich gar nichts. Die Hintergründe kennen wir schon ein bisschen, Tim hat es angesprochen, es gab Verletzungssorgen und. In der Defensive hast du ein paar Fehler gemacht, über die wir sprechen müssen. Am Ende halten sie aber irgendwie durch und verhindern noch das große Comeback von Baker Mayfield und den Bucks. Würdest du das so unterschreiben in der groben Zusammenfassung?
In der groben Zusammenfassung würde ich das auf jeden Fall unterschreiben. Also das Ganze lief ja erst nochmal maximal bescheiden mit direkt dem langen Touchdown, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Von Igbukwa, du hast schon gesehen, standen sich natürlich Makuba und Campbell ein bisschen im Wege. Das war natürlich etwas dumm gelaufen, in Anführungszeichen. Und
ich glaube, Blankenship war es.
Ach, Blankenship war es. Aber
ich glaube, ja.
Ja, okay. Das war natürlich sehr, ja, Baker Mayfield, guter Pass auch, ne? Ich meine, es war ein enges Fenster, aber die beiden haben sich dann gegenseitig ein bisschen behindert und dann fängt Igbukwa das Ding und läuft das dann eben rein. Ich glaube, 77 Yards waren es, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht.
77, genau. Mhm.
Genau, also das dann steht es 24-13. Es ist eigentlich alles gut, vor allen Dingen, wenn wir sehen, dass die Eagles danach direkt dann auch wieder zu einem Touchdown kommen. Da kommt nämlich dieses wunderbare Tush-Push-Umlaufen. Aber
jetzt galoppierst du aber durch. Ey. Ich habe noch zwei, drei Themen davor.
Na, du hast mich schon zum Fazit der zweiten Halbzeit gefragt. Ja? Du wusstest ja nicht, was du jetzt noch mit uns vorhast. Nein, aber da gehen wir jetzt natürlich ein bisschen mehr ins Detail rein. Aber vor allen Dingen auch in diesem Drive im dritten Quarter ist dann auch etwas passiert, was jetzt auch langsam immer wieder mal diskutiert wird. Und wenn es so wäre, eine ganze Menge erklärt von dem, was wir in der zweiten Halbzeit eben nicht gesehen haben im Passing Game, nämlich einen sehr harten Hit gegen Jalen Hurts, bei dem spekuliert wird, dass er eine Concussion, eine leichte, sich davon gezogen hat. Und sollte das so sein, erklärt das natürlich komplett alles, was im Passspiel nicht mehr funktioniert hat.
Kurz vorher noch, gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, gleich zwei negative Plays für die Eagles. Das fand ich sehr, sehr bezeichnend, weil wir reden über Momentum und so, also die Bucks kamen halt, also fand ich viel stärker aus dem Lockerroom und waren fokussiert, sofort erstes Play, gleich dann auch ein Big Play gemacht und so. Und dann gab es aber hier diesen vierten Versuch für die Buccaneers und die Eagles Defense hält da ja wieder richtig stark, ne? Und dann gab es Trash Talk zwischen Sirianni und Mayfield. Ich habe das nur gesehen. Weißt du, was da los war? Hat Sirianni wieder übertrieben, ne? Richtung Mayfield an der Sideline irgendwie.
Details habe ich tatsächlich jetzt auch im Nachgang noch nicht gesehen.
Okay.
Aber
wahrscheinlich das Übliche.
Ja, genau, also, würde ich auch Mayfield, sagen. Ja.
Also Baker Mayfield ist ja jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, was das angeht. Insofern wundert es mich eigentlich nicht. Nee. Okay, aber du hast recht, dieser Touchdown, 77 Yards, das ist ja insofern ein ganz spannendes Play, als der Ball einfach gefühlt durch Drew Mukuba und Reed Blankenship durchfliegt. Also wie kannst du den nicht verteidigen? Das war für mich total absurd. Ich glaube, das ist dann aber auch schwierig, wenn du mit zwei Defendern da irgendwie auf dem Ball bist und dann verlierst du schnell die Übersicht. So, und dann dieser Hit gegen Jalen Hurts, während er slidet. Die Flagge fliegt ja, Tim, wird aber zurückgenommen, weil du in der Slow-Mo siehst, dass Safety Tyke Smith, glaube ich, war es, Jalen Hurts mit dem Arm an der Schulter berührt hat und eben nicht am Helm. Also alles gut und richtige Entscheidung wahrscheinlich, aber Hurts ist eben ja kurz benommen liegen geblieben und das erinnerte so, ne, ferndiagnostisch, an diese typischen Concussion-Momente, die wir bei Tua gesehen haben und so weiter.
Ja, definitiv. Also da bin ich mal sehr gespannt, was diese Woche dann auch auf dem Injury Report vielleicht noch auftaucht oder eben nicht auftaucht oder was vielleicht dann doch nochmal durchsickert durch den einen oder anderen Insider in Philadelphia. Das hat ihn auf jeden Fall getroffen, das hat man ganz klar gesehen. Du hast es ja auch angesprochen, er sah erstmal ein bisschen benommen aus und mit einer leichten Concussion. Und ich habe danach bewusst, weil ich hatte das vorher gelesen, bevor ich mir das Real Life angeschaut habe, mal ganz bewusst auf seine Würfe geachtet. Da war ja wirklich dann auch noch der ein oder andere lange Wurf dabei, dann vielleicht auch manchmal ein bisschen überworfen war.
Überworfen, AJ Brown, ja, genau.
Und also von daher, O-Line verletzt oder drei Leute verletzt, schwer angeschlagen, stand schwer unter Druck. Running Game war kein Faktor, dadurch, dass die Box eben vollgestellt wurde. Und dann vielleicht noch eine leichte Concussion. Also ich glaube...
Bei 40 Grad, Tim.
Ja, genau, das kommt ja noch on top. Das haben wir ganz vergessen noch. Also, und dann trotzdem noch gewonnen. Also ich glaube... Das, was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben, vor einer etwaigen Concussion, vor der Verletzung von Steen, das war ein ganz klarer Trend nach oben in den letzten Wochen in der offensiven Spielweise der Eagles. Daran halte ich mich jetzt einfach mal fest. Sie können mich natürlich eines im negativen Sinne besseren belehrens am kommenden Wochenende gegen die Denver Broncos. Aber ich nehme erstmal das Gute mit, weil all das, was danach passiert ist, erklärbar ist. Und ich glaube, das kann man abschalten. Je nachdem natürlich, fairerweise aber auch, wie schwerwiegend jetzt die Verletzungen in der O-Line sind und dass die Jungs hoffentlich bald wieder ihrem Job nachgehen können, nämlich die beste O-Line der Liga zu sein.
Jalen Hurts bekommt nach diesem Slide ja auch direkt einen Sack, ne? Und dann gehst du wieder 3-and-out. Also das macht ja mental auch nochmal was. 3 3-and-outs hintereinander, aber auf die Defense ist irgendwie wieder Verlass. Aus dem Nichts irgendwie fumbled Bucky Irving den Ball. Super Tackle, bisschen auch rausgepuncht von Jihad Campbell da, ne? Und die Defense recovered. Ewig noch angeguckt, das Play von den Refs, ne? Weil nicht klar war, ob er schon down war, als der Ball rauskam. Aber Jalen Hurts bekommt den Ball dank der Defense an der gegnerischen 25. Riesenchance hier. Und die nutzen die Eagles dann mit einem, ja, was war das dann? Mit einem Geniestreich, ne? Ich spreche aber wieder nicht drüber, das kannst du machen.
Ja, wie gesagt, wir in der Offensive reden wir immer über den Tush-Push. Wir reden nur nicht darüber, dass er verboten werden soll. Wie gesagt, wir sind ja alle Fans davon. Und das ist natürlich das, das haben wir letztes Jahr ja auch schon gesehen in der letzten Saison, dass ab und zu, wenn du das einstreust, dann eben nicht den Brotherly Shove zu fahren, sondern eben dann einfach über die Außen zu kommen, über Saquon Barkley, der dann einfach ganz entspannt links an der O-Line vorbeiläuft. Mhm. Alle konzentrieren sich auf den Push und er spaziert dann ganz gemütlich in die Endzone der Buccaneers. Das war schon klasse und wurde auch von den Fox-Kommentatoren entsprechend gefeiert.
Darauf wollte ich hinaus. Brady hat das super auf den Punkt gebracht. Du gibst nämlich den anderen Teams mit diesem Play für die nächsten Wochen total was zum Nachdenken, ne? Und das finde ich mal richtig gut. Du musst dich nämlich jetzt fragen, als Defense, verteidige ich das Play? Und so hat es Tom Brady beschrieben. Verteidige ich das Inside für 1 Yard oder verteidige ich das Ding eben auch außen für ein paar und 20 Yards? Und das wird super spannend zu beobachten sein, dann ab Woche 5. So, die Bucks, die attackieren jetzt ein bisschen mehr tief. Müssen sie auch bei dem Spielstand 31-13. Das dritte Quarter ist ja schon fast vorbei und sind damit dann eben auch erfolgreich. Diesmal 72 Yards von Bucky Irving durch die Luft. Irving gegen Jihad Campbell 1-gegen-1. Vor allem ist das aber ein richtig gutes Ballplacement, fand ich, von Baker Mayfield. Ja, 2 explosive Plays und noch ist es nicht vorbei. 31-20. Unnötig spannend gemacht irgendwie mit diesen 2 Big Plays, oder? Aber irgendwie auch typisch Baker Mayfield.
Ja, das spielt einfach eine überragende Saison. Was die Eagles übrigens auch gemacht haben, abgesehen davon, dass das Pass-Rushing nicht gut über die Edge funktioniert hat, war natürlich, sie haben permanent versucht, ihn in der Pocket zu containen. Das hat man ganz klar gesehen. Sie wollten eben nicht, dass irgendwie Baker Mayfield, was er ja überragend macht, irgendwo rumscrambelt und dann den Ball dir irgendwie um die Ohren wirft. Das haben die Eagles im Großen und Ganzen auch ganz hingekriegt. Aber Bucky Irving ist auch einfach wirklich ein sehr, sehr starker Spieler, zu dem er sich jetzt entwickelt hat. Ist ja noch ein sehr, sehr junger Spieler. Und von seiner Physis einfach macht Spaß, auch ihm zuzuschauen. Also muss man schon sein. Und wie gesagt, Baker Mayfield, nachdem sie ihn befreit haben aus Cleveland, ist es wirklich schön zu sehen, wie er jetzt quasi aufblüht in Tampa.
Paar coole Running Backs dieses Jahr, ne? Ashton Gentry hat sein Breakout-Game gehabt, 3 Touchdowns, glaube ich. James Cook, geiler Running Back. Also man sieht so echt ein paar richtig gute Running Backs.
Ja, Bijan Robinson sowieso, ne?
Sowieso, genau. Ja. Also das ist schon schön anzusehen. So, offensiv, wer hätte das gedacht, geht dann wieder nichts. Fast ja noch das absolute Desaster mit diesem wilden Snap, ne? Da wollten sie ja den Ball irgendwie noch snappen von Cam Jurgens. Und dann haben wir noch ein Viertel zu gehen in der großen Hitze Floridas. Die Bucks haben den Ball und die Eagles Defense macht es gleich noch spannender mit einem Roughing the Passer von Josh Uche und einer Pass Interference, ich glaube Back-to-Back, ne? Irgendwie Flaggen. Trotzdem irgendwann 4. und 12 und die Bucks schießen dann eben dieses nächste unglaubliche Field Goal aus 58 oder 57 oder was das war.
58,
dann, ja. Ja, dann steht es 31-23 und du hast ein One-Score-Game mit 12 Minuten und 16 Sekunden auf der Uhr. So, und da habe ich spätestens wieder dran gedacht, dass die Bucks in dieser Saison ja die Cardiac-Bucks sind. Ja. 3 Spiele in Folge, ne, in der letzten Minute gewonnen. Jeweils in so einem absoluten Herzschlagfinale, Tim. 23-20 gegen die Falcons, 20-19 gegen die Texans und 29-27 gegen die Jets mit einem Field Goal letzte Woche bei auslaufender Uhr. Ja, und die Defense, die hält auch gleich wieder, 3-and-out schon wieder und fast noch Glück für die Eagles, weil mindestens ein Ball von Jalen Hurts, Stichwort Concussion, Fragezeichen, ein ganz ordentliches Interception-Potenzial hatte. Die Eagles punten und die Bucks mit einem super Return, schon in der Hälfte der Eagles, bewegen den Ball dann auch gut und dann bei so einem ganz wilden und nochmal typischen Baker-Mayfield-Play fängt Jihad Campbell den Ball in der eigenen Endzone ab.
Das war nicht smart. Ja, das war nicht smart. Jetzt haben wir ihn so sehr gelobt, Baker Mayfield. Genau. Der Ball war noch leicht getippt, hat man gesehen. Das war sicherlich auch einer der Gründe, warum er dann nicht so schön in die rechte hintere Ecke der Endzone werfen. Der wurde leicht getippt und dementsprechend dann stark gemacht von Jihad Campbell, der sich den Ball krallt und dann eben zum Touchback sozusagen nach Hause bringt. Das war zu viel Risiko, aber am Ende des Tages muss man fairerweise auch sagen, zu viel Risiko gibt es beim Spielstand nicht mehr. Mayfield wollte das Spiel eben gewinnen und dann kann das natürlich passieren.
Die Offense muss aber wieder punten und das sind immer noch über 6 Minuten auf der Uhr. Und die Buccaneers geben wirklich alles, da muss man den Hut ziehen. Moro Ojomo dann mit einem Sack gegen Mayfield, endlich mal. Mhm. Innerhalb des Two-Minute-Warnings war das schon. Mayfield davor noch einen Wahnsinns-Run zum First Down. Also der haut sich so rein, das ist echt cool. Jo. Aber dann ist Schluss, 4. und 10 und die Eagles halten mit letzter Kraft irgendwie, fand ich. Am Ende nehmen sie sogar noch einen Safety über Panther Braden Mann. Smartes Play. Ne,
um sehr die smart.
Ja, sehr smart. Also die sind auf jeden Fall, ist er hinten rausgelaufen, um den Safety zu nehmen. Ne?
Genau, also ihr wisst ja da draußen alle, wenn man in der eigenen Endzone, klassischerweise passiert das eigentlich bei einem Sack, du bist mit deiner O-Line kurz vor der eigenen Endzone, der Quarterback scrambled nach hinten, versucht sich etwas Raum zu verschaffen, um dann meistens den kurzen Pass zu werfen, um halt sich ein bisschen Luft für den nächsten Spielzug zu sozusagen verschaffen. Klassischerweise, wenn du dabei gesackt wirst, dann passiert das nun mal aus diesem Grund in der eigenen Endzone. Und das wird eben halt mit 2 Punkten für den Gegner bestraft, der sogenannte Safety. Der Gegner kriegt dann gleich wieder den Ball. Und jetzt in dem Fall war es eben halt genau so, dass die Eagles den Safety freiwillig genommen haben, nämlich indem er quasi nach hinten wegläuft als Running Back und sozusagen dann sich dadurch noch weiter Sekunden von der Uhr runternimmt, um dann...
Das war nicht wenig, ne?
Genau, im spätestmöglichen Zeitpunkt dann erst getackelt zu werden für -2 Punkte, die dann natürlich egal sind, weil du hast natürlich wunderbar dadurch die Zeit runtergespielt.
Ja, und damit hast du den nächsten Sieg eingefahren, hart erkämpft, aber eben Sieg. Die Eagles sind 4-0, nur die Buffalo Bills sind auch noch ungeschlagen in der National Football League. Dein Fazit, Tim? Ich meine, ein bisschen hast du schon vorweggenommen.
Ja, also das Fazit ist, mir hat gefallen, was ich in der ersten Halbzeit gesehen habe. Den positiven Absolut. Trend möchte ich für mich mitnehmen und für die Eagles und für euch da draußen. Ihr wisst ja, ich bin ja hier für die optimistische Sichtweise verantwortlich, wobei das nicht heißen soll, dass Flo der Pessimist von uns ist. Wir sind ja 2 notorische Optimisten. Ich bin's und ich bleib's. Das war eine sehr, sehr gute erste Halbzeit. Wir haben gesehen, dass 3 von 5 Spielern der O-Line verletzt und angeschlagen waren, dass das natürlich sich massiv ausgewirkt hat. Wir haben vielleicht eine leichte Concussion von Jalen Hurts gesehen, die natürlich das Passgame massiv beeinflusst hat. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass der Pass-Rush nicht funktioniert. Das haben wir eben schon erwähnt. Da muss vielleicht nochmal nachgelegt werden. Natürlich wissen die anderen Teams auch natürlich um die Bedarfe der Eagles. Sie wissen auch, dass sie natürlich den Preis nach oben treiben können. Und vor allen Dingen in der NFC wird gerade keiner große Lust haben, den NFC-Konkurrenten Eagles noch weiter zu stärken. Das haben wir gesehen. Es gibt Baustellen, ganz klar, auch im Laufspiel, aber es hängt für mich ganz klar mit dem Passgame zusammen. Von daher, ich sehe es nach wie vor positiv. Also wir haben jetzt aus den letzten 21 Spielen 20 Siege der Eagles gesehen. Bei allem Gemeckere da draußen, was zum Teil auch gerechtfertigt ist, zum Teil wohlgemerkt, es gibt wahrscheinlich keinen Eagles-Fans, was ist wahrscheinlich, es gibt sicher keinen Eagles-Fans, der so etwas zu seinen Lebzeiten schon mal erlebt hat. Überlegt mal, in welcher Situation wir als Philadelphia Eagles-Fans gerade aktuell sind. Wir sehen jede Woche Siege. Fragt mal, wie sich da die Browns-Fans fühlen. Fragt mal, wie sich da die Giants-Fans fühlen. Das ist einfach
die
eine
Giants,
Phase.
Die sind himmelhoch jauchzend. Also
Ja, jetzt, ne?
Und die haben Jackson Dart.
Und enden am Ende trotzdem.
Allerdings auch Neighbors verloren, ne?
Ja, und enden am Ende trotzdem mit irgendwie 3-14 in ihrem Rekord. Also von daher, führt euch das vor und genießt es. Jalen Hurts hat die letzten 18 Spiele, in denen er gestartet ist, gewonnen. Also von daher, und übrigens hat er in der Zeit 45 Touchdowns geworfen und nur 5 Giveaways. Also auch das nochmal. Das ist jetzt schon die longest stretch, also die längste Phase in der Franchise-History der Eagles. Von daher, natürlich, es muss analysiert werden. Es soll ja auch wieder das Super Bowl erreicht werden und im besten Fall natürlich auch gewonnen werden. Aber habt euch immer wieder vor Augen oder haltet euch immer wieder vor Augen, was das für eine unglaublich besondere Zeit gerade ist, die jeder Philadelphia Eagles-Fans durchläuft, weil egal was passiert, es wird einfach gewonnen.
Um es mit Nick Sirianis Worten zu halten in diesem Zusammenhang: Mein Job ist es nicht zu unterhalten, sondern Footballspiele zu gewinnen. Ich glaube, das sagt einfach eine Menge aus. Und damit sollten wir wirklich als Eagles-Fans gerade sehr, sehr happy sein. Die Eagles in Woche 5 dann gegen die Denver Broncos. Tim, Wortmeldung?
Ja, ich würde noch auch einen weiteren Fakt mal kurz in die Runde werfen, den man sich auch vor Augen halten muss. Du hast mit den Tampa Bay Buccaneers ein 3-0-Team in der ersten Halbzeit nahezu deklassiert. Die Teams, gegen die die Eagles gewonnen haben, haben aktuell ein 7-2 Rekord gegen andere Teams. Das heißt, das waren alles absolute Top-Teams, gegen die die Eagles da gewonnen haben. Wir haben immer wieder darüber gesprochen vor der Saison, die Eagles haben mit, wenn nicht den schwersten Schedule. Und was da rausgeholt wird, eben mit diesen Siegen und vor allen Dingen jetzt auch in der ersten Halbzeit gegen die Buccaneers, da muss man auch mal sagen, das ist schon stark.
Fair. Die Eagles also nächste Woche gegen die Broncos. Die haben eine kurze Woche, ne? Haben nämlich gestern Nacht erst gespielt, aber erfolgreich. 28-3 gegen die auch dezimierten Cincinnati Bengals. Bo Nix sah gut aus, fand ich. Die sind jetzt 2-2. Was erwartest du da für ein Spiel?
Das ist ganz, ganz interessant. Du hast schon erwähnt, Bo Nix sah diese Saison bisher nicht so sonderlich toll aus. Gestern hatte er eine 69-prozentige Completion Percentage, das ist schon ganz gut. 326 Yards, das ist gut. 2 Touchdowns, 1 Interception, ja, Ratio ist okay. 97er Quarterback Rating, das war auf jeden Fall bisher eins seiner besten, wenn nicht sein bestes Saisonspiel.
Deswegen davor, ganz gut, ja.
Ja, genau, das war eher weniger berauschend davor. Wir sehen natürlich ein sehr, sehr starkes Rushing Game, was die Denver Broncos mitbringen, mit Dobbins, gestern wieder für 101 Yard gelaufen. Dazu haben sie noch Harvey, der gestern 58 Yards hatte. Sie haben immer noch...
Den habe ich in Fantasy, okay, in der RTL Fantasy League und habe nur deswegen mein Spiel gewonnen. Total geil.
Ja, Glückwunsch dazu. Danke. Und sie haben im Receiving immer noch den ewigen Sutton, der auch eine gute Saison wieder spielt. Gestern 81 Yards, ein Touchdown. Das ist ein sehr gutes Team. Du hast es aber auch gesagt, also die Cincinnati Bengals, für die, so muss man es leider sagen, ist die Saison beendet. Wenn man dann gesehen hat, wie Jamar Chase und Higgins auf der Bank saßen, komplett frustriert. Das ist schon wirklich traurig, jetzt ohne Burrow, für die gesamte NFL fairerweise aber auch, weil da ist einfach eine Attraktion weggefallen. Und letzter Fun Fact von meiner Seite, die Broncos, man soll sie auf keinen Fall unterschätzen, weil sie stehen 2-2, ist ein ganz gutes Team, aber die haben nicht das Niveau der Buccaneers meiner Meinung nach. Und interessanter, jetzt kommt der Fun Fact, die Broncos haben bisher im Mile High zu Hause 2 Spiele gehabt, 2 gewonnen. Auswärts haben sie jedes Spiel verloren. Und jetzt spielen sie eben bei den Eagles. Also von daher, ich gehe mit Optimismus in dieses Spiel rein. Und ich glaube, das ist ein schönes Bounce-Back-Game, kann man ja gar nicht sagen, weil die Eagles haben gewonnen zum 4. Mal in Folge in diesem Jahr. Ich sehe die Eagles als klaren Favoriten in diesem Spiel.
Aber mit dem Beispiel Jamar Chase und T. Higgins sagst du natürlich was, ne? Sind nicht die einzigen Receiver, die frustriert sind. Und da muss man wirklich sagen, die Bengals Receiver dürfen frustriert sein, aus gutem Grund. Bei Devontae Smith und AJ Brown dann hoffentlich nur punktuell. Und das Bild, was du gerade aufgemacht hast, eine Attraktion weniger, hat mich so ein bisschen an einen Freizeitpark erinnert. Ist so, die NFL ist so ein Freizeitpark. Weißt du, es ist wie in so einem Freizeitpark, wenn so ein Ride, den alle lieben, so geschlossen ist, dann bist du irgendwie traurig, ne? Aber
der Freizeitpark ist immer noch toll.
Ja, der Freizeitpark ist immer noch toll. Die NFL, ein großer Freizeitpark. So, dann sind wir durch. Was machst du jetzt, Tim?
Jetzt haben wir Dienstagabend. Ich werde jetzt in den Zug hüpfen. Ich habe mich nämlich aus der Schweiz eingewählt. Ich bin für euch nur unterwegs, diesmal nicht am Scouting. Übrigens, die Vikings, das haben wir gar nicht zu Ende geführt in meinem Scouting-Bericht, steht drin, keine Angst haben. Also Carson Wentz ist nicht mehr der Carson Wentz, der auf MVP-Level für die Eagles gespielt hat. Das war nix. Jefferson ist die ganz klare Nummer 1 Anspielstation, wurde am Ende jetzt auch nicht mehr wirklich oft getroffen. Die Steelers haben das Spiel ja fast noch aus der Hand gegeben. Gab es übrigens auch einen kleinen Skandal, der gar nicht so groß in den Medien war, nämlich, dass die Shot Clock ausgefallen ist in der Endzone. Und das war letztlich beim alles entscheidenden Drive, wo die Vikings mit Wentz eben versucht haben, noch in Field Goal Distance zu kommen. Und im dritten und lang gab es die Shot Clock nicht mehr in die Endzone. Das heißt, Wentz konnte nicht sehen, wie viel Zeit er noch hat. Die Uhr läuft runter, die Layoff Game, 5 Yards Strafe, haben sich natürlich riesig aufgeregt. Absoluter Skandal, meiner Meinung nach. Wurde nicht thematisiert, weil es in Anführungszeichen nur die dezimierten Vikings waren. Das wäre sicherlich bei den Chiefs was anderes gewesen. Ja, und dann war es halt vierter und sehr lang. Und dann ist das Spiel halt, war dann vorbei. Ja. Also die Steelers sind auch nicht der Top-Favorit, zu denen man sie vielleicht gezählt hätte. Immer noch eine gute Defense, aber die ist auch nicht mehr das alte oder das, was sie mal war. Und also vor den Vikings, die waren ja ein Teil dieses sehr, sehr starken Schedules. Die sind natürlich auch dezimiert jetzt auf Quarterback, wobei J.J. McCarthy auch nicht so gut angefangen hat. Da müssen wir keine Angst vor haben, wenn wir unsere 2-3 Themen noch in den Griff bekommen. Und von daher, ja, jetzt geht's wieder zurück. Ich freue mich darauf, auch am Wochenende mal auf der Couch das ganze Wochenende Football zu schauen, weil wir haben ja entweder wieder ein London-Game. Flo, bist du eigentlich jetzt diese Woche schon in London?
Genau, ich fahre am Freitag schon Richtung London.
Klasse.
Samstag Probe, Sonntag dann, hui, mal sehen, was das für ein Footballspiel wird. 14:30 bei RTL, guckt gerne rein, haben wir die Vikings gegen die Browns, Carson Wentz nicht mehr der Alte, wie du sagst, aber immer noch mit diesem WWE-Wrestling-Move, ne? Wenn er kurz vorm Sack steht, so, dann duckt er sich immer so und hebelt immer diese Edge-Rusher oder wer auch da immer kommt, auch die Interior-Defensive-Line, hebelt die so aus. Diesen Move hat er irgendwie schon vor 100 Jahren gemacht und irgendwie rafft ihn keiner, das finde ich ganz geil, aber du hast natürlich recht, er sieht nicht mehr so aus wie der, ja, wie der Carson Wentz auf MVP-Kurs bei den Eagles. Das natürlich nicht. Aber ja, 14.30 Uhr bin ich da. Jetzt bist du schon am Wochenende. Ich wollte fragen, was machst du denn davor noch?
Ja, davor werde ich noch ein bisschen Geburtstag feiern, wenn du das meinst.
Ja? Hey Leute, alle an diesem Mittwoch, ja, wenn ihr diesen Podcast hört und ihr hört ihn am Mittwoch, alle Tim zum Geburtstag gratulieren, bitte. Lass mal ein bisschen Liebe da für Tim. Der hat Geburtstag. Das ist ein großer Tag, ja? So, darauf
vielen
wollte
Dank.
Ich doch hinaus.
Vielen Dank, vielen ja. Dank. Und für alle, die in London sind, mal Schilder für Flo. Ich bin der lebendige Beweis, dass wenn man nach dem Spiel noch ein bisschen da bleibt und dann runtergeht an der Tribüne und dann auf die Seite geht, wo RTL ist, der Flo sieht einen und wenn man ruft, dann kommt der Flo auch. Also bastet Schilder, ruft nach Flo, ruft nach Flo und schickt davon gerne mal ein paar Fotos. Wenn ihr ihn erspäht, ihr habt guten Zoom, zoomt ganz nah ran an Flo, postet alles. Ich freue mich darüber.
Ich will ein Schild sehen. Leute, bitte, ein Schild wäre, das wäre stark. Das wäre stark. So, okay, dann machen wir zu. Das war's für diese Woche vom Brotherly Talk. Schön, dass ihr reingehört habt. Wie immer, danke dafür. Macht's gut und go Birds.
Go Birds.